Hallo und herzlich willkommen bei Männer, die weinen, ein Podcast von Männern, die weinen, für Männer, die weinen und alle anderen Menschen. Heute mit Folge 21, oder?
Ja.
Ha, sehr gut. Ja, Folge 21 von Männer, die weinen. Es ist ein bewölkter Samstag.
Bei mir nicht.
Und die Sonne scheint so ein bisschen durch bei mir, bei Felix nicht, das ist schön. Zion Williamson hat gestern nicht gespielt, über den kann ich nichts erzählen. Ja. Die NBA-Saison geht dem Ende entgegen. Das Semester hat wieder begonnen. Dinge geschehen, ist immer noch Corona. Und ist wieder Männer, die weinen. Ja, hallo Felix, wie geht's?
Ja, soweit ganz gut. Ich war heute schon Sport gemacht, aufgestanden, gefrühstückt. Das ist die falsche Reihenfolge. Aufgestanden, Sport gemacht, gefrühstückt, war auf dem Spaziergang mit einer Freundin von mir. Das war ganz schön.
Bist du aufgestanden, um Gottes Willen?
Wann?
Ja.
Um 9?
Ach so, na gut. Es klang jetzt so nach 6 Uhr und nee. Dann Tim Ferriss Routine oder sowas.
Nee, Quatsch. Also ich bin aufgestanden und dann habe ich Sport gemacht und dann um 11 sind wir los. Ungefähr. 11.20 Uhr vielleicht.
Ja, ist ja auch schon jetzt 20
genau,
vor 2.
Genau, eben, genau. Also hier ist wunderbares Wetter. Bisschen kühl, aber blauer Himmel, paar Wölkchen, Sonnenschein, Friede, Freude, Eierkuchen. Sehr schön.
Schön.
Also mir geht es gut.
Ja, es ist ein ruhiger Samstag. Es geht uns gut. Es ist so eine klassische Joa-Stimmung. ich hatte heute auch einen ganz guten Start. Ich habe unsere Wohnung ein bisschen aufgeräumt und gesäubert und Wäsche in die Waschmaschine getan und abgespült und Dinge, die so sich angesammelt hatten, erledigt. Und wir haben gebruncht, mehr oder weniger. Ja. Irgendwann kann man das wirklich nicht mehr Frühstück nennen, wenn es sich ewig hinauszögert. Ich wäre rechtzeitig wach gewesen, um noch zu frühstücken, und dann habe ich doch einen Brunch daraus gemacht. Oder wir haben einen Brunch daraus gemacht und habe einen großen Smoothie in meiner viel zu teuren, aber sehr funktionalen Smoothie-Machine, Kind-of-Gerät. Und jetzt rumort der Bauch ein bisschen und wir machen einen Podcast. Yay! Also auch das ist ja im Endeffekt etwas, was wir als Produktivität werten können, wenn das unser Bedürfnis ist, wenn das mein Bedürfnis wäre. Insofern ein toller Samstag. Gestern war so ein Tag, da lief alles irgendwie doof. Da habe ich den Großteil des Tages damit verbracht, in NBA 2K21 an Hendrix Kopp, dem Sackgesicht, zu scheitern. Das ist ein Spieler, gegen den man da spielt, also gegen dessen Team man da spielt, und der trifft einfach alles und macht einen fertig, und mein Spieler ist verletzt und bewegt sich mit 0,3 km/h über den Court, und das ist alles furchtbar. Ende vom Lied: wenn Videospiele euch frustrieren, dann solltet ihr etwas anderes tun.
Ja.
Ich war dann nämlich den ganzen Tag schlecht gelaunt. Ohne Witz, es war richtig schlimm. Ich konnte es nicht vertreiben. Erst als ich dann abends eine Runde gelaufen war, war es besser. Dann hat der Endorphinschub des gemachten Sports sein Übriges getan. Aber Heidewitzka, war ich schlecht gelaunt.
Erinnerst du dich noch an unseren Dude, an dem wir immer in der UFC gescheitert sind?
Oh, an welchen?
Vor allem
den Riesen?
Ja.
Gabriel Gonzaga?
Nee, wir waren den immer der Typ, der eigentlich nie so wirklich viel gerissen
Stefan
hat.
Stefan Struve.
Genau, Stefan Struve, der Holländer.
Shoutout an Stefan Struve aus Holland. Mittlerweile nicht mehr in der UFC, zum Glück. Ja, da unser guter Bonifatius Müller hieß er. Das UFC-Schwergewicht, das wir erstellt hatten, wurde regelmäßig von dem besiegt. Und da wir ihn unbesiegt halten wollten, haben wir dann immer wieder neu gestartet und uns sowas von aufgeregt.
Das lag aber daran.
Ganze Weile her.
Das lag daran, das muss ich dazu sagen, dass wir einfach so gut waren in dem Spiel, dass der adaptive Schwierigkeitsgrad, der mitging, weil das gab es, gibt's in dem Spiel, das war UFC 1, glaube ich, noch nicht der zweite Teil. EA Sports, unbezahlte Werbung.
Shout out.
Da gab es halt so einen Schwierigkeitsmodus. Es gab halt festgelegte Schwierigkeitsmodi von irgendwie leicht bis schwer oder wie auch immer die heißen. Ja, wahrscheinlich ähnlich wie bei FIFA oder so. Und wir spielten auf so einem adaptiven Schwierigkeitsgrad, der sagte, je besser man spielt, desto schwieriger werden die Gegner. Das war halt aber, irgendwann ist das so hochskaliert im Grunde von, also klar, die Kämpfe wurden irgendwie schwieriger und man hat dann nicht irgendwie in der ersten Runde nach 2 Sekunden mit dem Knockout gewonnen, sondern es war so Runde 3 oder so. Aber irgendwann war das halt der Punkt, wo die Gegner quasi unbesiegbar wurden. Das waren dann so Typen, die haben halt einmal auf dich draufgehauen, dann warst du tot. Und du musstest halt irgendwie 15.000 Treffer landen, damit die irgendwie angefangen haben, ein bisschen zu wobbeln. Also auch völlig egal, wer das war. Mittlerweile ist Bonifatius Müller im Ruhestand mit einer großartigen Karriere von, ich glaube, 55.00. mehrfacher UFC-Champion im Schwergewicht und Halbschwergewicht, glaube ich.
Ja.
Großartiger Typ. Da haben wir viel Spaß gehabt an dieser Karriere. Aber es kann auch einfach sehr, sehr frustrierend sein. Wenn einen sowas frustriert,
ja.
Controller hinlegen, rausgehen, irgendwas anderes machen. Anderes Spiel spielen geht auch.
Ja, ja. Oder tatsächlich mal so ein paar Wutliegestütze machen. Ich glaube, das ist etwas, was für das Handling meiner Gefühle von Vorteil wäre. Es soll ja Wrestler geben, die nach verkackten Matches, wenn sie gebotcht haben oder so, wenn irgendwas schiefgegangen ist, erstmal in den Backstage, wenn sie wieder vom Ring nach Hause gehen, erstmal 1000 Sit-Ups machen, weil sie sich selbst bestrafen. Ist aber auch nicht ganz gesund, ne? Ja. Also ich finde, das muss in Maßen gehalten werden, dann ist das in Ordnung. Ja. Ja, wo wir schon die Gefühle antackeln, Markus Lanz Überleitung. Felix, ja, was macht die gute alte Angststörung und dein Leben? Hattest du Angst? Hast du geweint? Wie sieht deine Gefühlswelt denn so aus?
Ja, hatte ich Angst letzte Woche bisher nicht, glaube ich. Nein. Das ging sogar. Also es war so ein bisschen unangenehme Gefühlslage hier und da. Montag hatte ich seit langer Zeit mal wieder eine Therapiesitzung. Das war
schön.
Ganz schön. War dann natürlich auch mit vielen Emotionen verknüpft. Ne? Und ja, aber so richtig Angst oder geschweige denn eine Panikattacke, das hatte ich nicht.
Das ist schön.
Ja, und geweint habe ich auch nicht. Nein. Mein Zeitgefühl ist manchmal ein bisschen schlecht, aber
ja,
geweint habe ich auch nicht, glaube ich, innerhalb der letzten Woche. Das
ist auch schwierig manchmal einzuschätzen, so wie, was hast du vorgestern gegessen?
Ja,
Details, die einem verloren gehen, ne?
Dinge.
Ja.
Kram und Sachen. Ja, und wie ist es bei dir, lieber Konstantin?
Ja, ich hatte keine so gute Woche tatsächlich. Nee. Also eigentlich läuft im Moment alles ganz in Ordnung. Aber mir ist diese Woche bewusst geworden, dass ich wieder total den Performance-Zug reite, ohne dass ich das gemerkt habe. Also gerade wenn bei mir auf meiner Arbeitsstelle alles so seinen Gang geht und gut läuft, dann bin ich sehr in To-Do-Listen-Modus und komme da sehr schwer wieder raus. Also dann komme ich nach Hause und ich sehe 1000 Dinge, die weiterhin gemacht werden müssen. Müssten, könnten, also eher könnten, müssten überhaupt nicht. Ich empfinde das als müssen, aber es ist eher ein können. Und das stresst mich dann dauerhaft und ich komme nicht in einen Ruhezustand. Und wenn ich mich dann abends mit meiner Freundin vor den Fernseher geparkt habe, war ich irgendwie trotzdem nicht ganz dabei. Und dann, wann war das denn? Ich glaube Mittwoch kam ich von der Arbeit und mir ist irgendwie bewusst geworden, dass ich diese ganzen Stress, Frustration und dieses Unterstromstehen an meiner Freundin so ein bisschen ausgelassen hatte die letzte Woche und einfach richtig schnell genervt war und gemeine Sachen gesagt habe. Man kann so ein bisschen davon sprechen, dass sich das angefühlt hat wie so ein altes Ehepaar für mich in dem Moment, aber ich glaube, das ist generell auch eine Formulierung, die viele faktische Probleme und kommunikative Schwierigkeiten verschönert, umschreibt. Und das tat mir dann auf einmal unglaublich leid und ich habe mich sehr vor mir selbst geekelt und habe mich sehr ausführlich entschuldigt und dabei sehr, sehr doll geweint. Sehr, sehr doll geweint. Ich musste lange getröstet werden. Und seitdem ist es aber auch besser und mir ist das bewusst geworden. Und das war so ein klassisches Weinen, wo sich viel gelöst hat, glaube ich, ne? Was sich eine Weile angestaut hat. Und das hat sich dann gelöst und dann ging es mir wesentlich besser. Und seitdem war auch nichts mehr mit Angst. Ich hatte kurz Angst. Gestern, ist eigentlich gar nicht so witzig, als sich meine Freundin brutal verschluckt hat und mir dem Ersticken nahe schien und sich dann zum Glück noch gerettet hat, da ist mir für einen Moment das Herz stehen geblieben. Also, ich weiß gar nicht, was haben wir denn da gegessen? Ich habe auch irgendwas gegessen. Sonst würde ich jetzt eine Warnung vor irgendeinem Essen aussprechen. War es Reis? Hat sie sich am Reis verschluckt? Ich weiß es nicht. Also, kaut langsam.
Kaut.
Nein, Falafel. Haha, es war ein Falafel-Überrest.
Ah, okay,
und kaut. Wenn man diese Falafel ein bisschen liegen lässt, dann bröseln die auseinander.
Ja.
Und dann hat man tückische kleine Falafel-Einzelteile, die sich in den Unweiten des Halses verfangen können. Und so war es dann da auch. Aber zum Glück hat sich alles zum Guten gewendet.
Ja, Gott sei Dank.
Ich habe immer noch eine Freundin. Zum Glück. Das wäre so, dann hätten wir heute keine Folge gemacht, wenn, ne?
Ja, ich glaube auch.
Ja, also ich glaube auch.
Ich bin mehrfach schon gefühlt fast erstickt an, Süßigkeiten. So an, an so Gummitierchen. Die ich dann verschluckt habe und die mir dann irgendwie im Hals hängen blieben. Nicht so cool. Gar nicht cool. Vor allen Dingen, das Ding ist, wenn die in der Speiseröhre hängen und dir deine Luftröhre offensichtlich nicht zudrücken, ist das ein unschönes Gefühl, aber ich glaube, da passiert nichts. Ich weiß nicht, bin kein Arzt. Aber die hängen dann da und dann irgendwann musst du halt einen Schluck trinken oder was oder noch was essen und dann rutschen die ja weiter runter. Aber dieses
Panikgefühl ist nicht schön, ja, auf jeden Fall. Ich bin jedenfalls sehr, Markus Lanz Überleitung, sehr dankbar dafür, dass das gestern nicht schiefgelaufen ist und dass ich auch meine katastrophale Woche irgendwie, nein, eigentlich war sie gar nicht so katastrophal, meine sehr merkwürdige, schwierige Woche sehr zum Guten gewendet hat, jetzt das Wochenende raus. Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Ich hatte eigentlich den Impuls, ich habe das Felix dann auch ganz spontan geschrieben, eine Dankbarkeitsfolge aufzunehmen nach irgendeinem Ereignis in der Woche. Aber inzwischen ist so viel merkwürdiges Zeug passiert, auch gefühlsmäßig und über das, was ich so nachgedacht habe, dass ich diesen Anlass tatsächlich vergessen habe. Okay. Also irgendwann diese Woche war ich sehr dankbar für meine Lebenssituation und habe überschwänglich Felix geschrieben, boah, wir müssen mal eine Dankbarkeitsfolge machen, wärst du da dabei? Und Felix meinte, ja. Und jetzt sitze ich hier und eigentlich war die Woche nur so semi und es fällt total schwer für mich jetzt gerade so in diese spirituelle Zen-Stimmung zu kommen, in der ich für alles Dankbarkeit empfinde oder für vieles Dankbarkeit und irgendwie meine innere Mitte gefunden habe, sondern ich bin eigentlich die letzten Tage relativ aufgewühlt gewesen und habe kein Dankbarkeitsritual oder dergleichen praktiziert, aber wir sprechen jetzt gerade darum nochmal darüber, weil das vielleicht auch gar nicht so gut ist, immer nur selektiv die Momente zu nehmen, wo es einem gut geht und das dann so ein bisschen zur Alltagsphilosophie zu machen, sondern es kommt ja gerade so auf den Querschnitt an von guten und schlechten Launen und was man dann daraus macht.
Ja.
Ja, Felix, hast du schon mal Dankbarkeit praktiziert oder es versucht oder irgendwas mit diesem ja mittlerweile sehr feststehenden Begriff am Hut gehabt?
Mit Dankbarkeit?
Ja.
Ja, also, ich bin in regelmäßigen Abständen dankbar dafür, dass mir eigentlich ganz gut geht. Ich muss mir das ab und zu mal selber so ein bisschen vergegenwärtigen. Aber dann schaue ich mich so an und denke mir so, ja, komm, ich habe mehr oder weniger festen Job, ne?
Ja.
Also auch wenn er befristet ist und ich habe eine okaye Wohnung, auch wenn es hier schimmelt.
Komm gleich die Abers und Aufs.
Und das ist aber okay, also weil das kann ja nicht immer alles immer perfekt sein. Ich glaube, der größte Feind der Dankbarkeit kann nur das Streben nach Perfektion sein. Weil ja. Es könnte, glaube ich, immer besser und schöner und toller und großartiger sein. Aber in letzter Zeit bin ich viel zur Ruhe gekommen. Ich habe so meine kleinen Rituale entwickelt. Ich bin gerade alleine hier. Ich weiß nicht, ich glaube nur noch bis Sonntag. Also morgen. Aber das genieße ich. Das genieße ich gerade sehr. Nicht, dass meine Mitbewohnerin nicht mögen würde. Das wäre ja falsch. Aber gerade bin ich gerne alleine. Hier. In der Bude. Ist schön. Bin ich dankbar für. Glaube ich. Doch, ja. Ja, ja. Aber also ich habe mich da nie so begriffsmäßig irgendwie krass mit auseinandergesetzt. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, auch weil du jetzt schon Zen angesprochen hattest. Ich meine, ich habe ja Kontakte. Ja? Ich habe ja Kontakte zum Zen-Buddhismus. Weiß ich gar nicht, was für eine, wie wichtig das ist in der Grundphilosophie. Und wie das auch formuliert ist und sowas.
Ich glaube, da habe ich mich jetzt auch begriffsmäßig so ein bisschen ins Abseits katapultiert. Es kann auch sein, dass das kompletter Quatsch ist. Zen bedeutet für mich nur irgendwie eine vollständige, ja, der Versuch einer Balance und eines zum Ruhekommens und das Gegenteil von dem, wie ich mich in den letzten Tagen gefühlt habe. So stelle ich es mir vor, deshalb habe ich das erwähnt. Was aber auch ein Grund ist, dass ich das so ein bisschen als Begriff tituliert habe, als so dezidiert und da steckt was dahinter. ist, weil das für mich so ein bisschen repräsentativ für diese Achtsamkeitsschiene ist. Und da habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis zu. Und deshalb, ja, auch zu Dankbarkeit trifft das irgendwie zu, dass ich mich davon manchmal genötigt fühle. Weißt du, was ich meine? Ich muss jetzt dankbar sein, um meine schlechte Stimmung irgendwie redundant zu machen, mache ich mir bewusst, wofür ich jetzt gerade dankbar bin. Und ich weiß nicht, ob das immer ein so zutreffendes Mittel und eine zutreffende Methode ist, um mit Problemen und Schwierigkeiten umzugehen. Denn egal, wie dankbar ich für Sachen bin, der Grund, warum ich mich schlecht fühle, ist ja immer noch da. Das ist so ein bisschen wie, wenn ein Baby schreit, so wie bei mir auf Arbeit, Kleinkind schreit und dahinter steckt ein fundamentales Bedürfnis. Und anstatt herauszufinden, was dieses Bedürfnis ist, wedel ich mit meinem Schlüsselbund rum. Ein sehr beliebtes Mittel bei Eltern, die Aufmerksamkeit kurz abzulenken. Manchmal klappt das auch. Aber löst das grundlegende Problem nicht. Kleine Anekdote dazu. Ich lief dereinst vor den Fenstern unseres Nestbereichs, wo die ganzen kleinen, süßen Gestalten sind, die so ein Jahr alt sind. Und da hatte mein Kollege einen kleinen Menschen auf dem Arm, der war gerade ein Jahr alt und schrie wie am Spieß. Und dann lief ich da vorbei und das Kind war original so, plötzlich verstummte es und sah mich an, denn ich war ein neuer Reiz, der da am Fenster vorbeilief. Und ich sagte, hallo, hallo XY, wer bist denn du? Na, geht's dir nicht so gut? Und hab so ein bisschen Hüdüdü gemacht. Und das Kind begann wirklich sich zu beruhigen und machte dann diese Maggie Simpson Schnullerbewegung, weißt du, dieses zweimal saugen, glock, glock. Genau, und mein Kollege war schon so, ja, da ist der Konstantin, Mensch. Ein bisschen unterschwellig gehofft, dass das Kind jetzt sich beruhigt. Und dann ging ich weiter in Richtung meines Ziels. Und wie eine Sirene, nachdem ich zwei Schritte gegangen war, ging es wieder los. Heißt, das Problem, wahrscheinlich, dass die Mama weg war und eine Eingewöhnung war, war nicht gelöst. Aber es gab so eine neue Ablenkung und dann war es erstmal eine Weile wieder gut. Und ich denke, schnell, wenn ich so an sei doch mal dankbar oder schreib doch mal drei Dinge auf, für die du dankbar bist, denke ich schnell an genau den gleichen Impuls. Ich lenke mich jetzt mit den Sachen, die gut laufen, davon ab, dass es Dinge gibt, die mich belasten und die aber so immer noch nicht gelöst sind. Weißt du? What's your take on that?
Ungefähr genau das Gleiche, wie wenn dich ein Videospiel frustriert. Es kann auch mal gut sein. Es kann auch mal gut sein, wenn man sich mal ablenkt von den Problemen, die einen gerade belasten. Gerade vor allen Dingen, weil es manchmal auch Probleme sind, die man gerade einfach nicht gelöst kriegt. Wenn man deine Anekdote ein bisschen fortführt. Die Mama vom Kind kommt ja nicht wieder. Also, irgendwann schon.
Niemals.
Deine Mutter kommt nicht wieder. Ja, die Mama vom Kind kommt ja erstmal nicht wieder. Die ist ja erstmal weg. Und das Kind muss sich dann mit dieser Situation arrangieren. Wenn es dem Kind dabei hilft, wenn es irgendwelche Ablenkungsreize bekommt, dass es vergisst, dass die Mutter nicht mehr da ist, und dann, wenn die Mutter kommt, dann stellt es fest, oh ja, cool, Mama ist wieder da, großartig, finde ich das gar nicht schlimm. Das ist okay. Weil in der Situation, das ist natürlich, die muss man natürlich herausfinden, wie man das unterscheidet. Ja, in der Situation kann ja das Kind generell sowieso gerade gar nichts daran machen. Und so gibt es auch generell, glaube ich, bei uns Situationen im Leben, wo wir mit Sachen unzufrieden sind, aber wir können da genau gar nichts dran ändern in dem Moment. Also wir schauen uns um und sind so, ja, ach Mensch, ach und hier und da und ich, und das würde jetzt und das macht mir Sorgen und das stresst mich. Aber es gibt auch einfach Dinge, da steckt es nicht drin. Also ich weiß zum Beispiel, jetzt, ich habe ja jetzt neulich eine Bewerbung losgeschickt für ein PhD-Programm. Jetzt werde ich erstmal wochenlang von denen nichts hören und dann werde ich irgendwie hören, ob die mich zum Vorstellungsgespräch einladen wollen oder nicht oder hopp. Und ich kann mich jetzt jeden Tag, also ich könnte jetzt, und ich denke da auch jeden Tag dran, so ist nicht, ne? Aber ich könnte jetzt auch jeden Tag sagen, das ist bescheuert, das ist eine ungeklärte Situation, ich wüsste gerne, ich wüsste jetzt gerne Bescheid. Das belastet mich. Ich bin hier in einer irgendwie unsicheren Situation, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt damit umgehen soll und das belastet mich. Aber ganz ehrlich, wenn ich mich davon ablenken kann und das bringt mir was und ich vergesse das dann und dann geht es mir besser, dann darf ich das auch mal vergessen. Also das ist ja auch, eine Sache, die hat so einen schlechten Leumund. Dinge vergessen oder Dinge verdrängen, wird es ja auch mal ganz gerne genannt. Aber das ist trotzdem so ein essentieller Teil der menschlichen Psyche, wie wir auch funktionieren. Natürlich, wenn es Probleme gibt, die immer wieder auftreten, dann muss man sie im besten Fall irgendwann lösen. Aber in vielerlei Hinsicht geht es ja auch immer, gerade auch bei psychischen Erkrankungen, um mal so zu dem zum Kernthema unseres Podcasts auch quasi zu kommen, dass man sich arrangiert, damit leben zu können. Also weiß ich nicht, wir mit unserer Angststörung zum Beispiel. Manchmal ist es gut und man ist, also ich kenne das zum Beispiel so, du hast so Symptome, so körperliche Symptome deiner Angststörung, weiß ich nicht, du hast das Gefühl, du kannst nicht richtig durchatmen, du hast das Gefühl, irgendwie Enge im Brustkorb oder irgendwie und du bist neben dir und dein Herzschlag kommt dir komisch vor und dann machst du aber irgendwas, was dich ablenkt, irgendwas, was dir, ne, und das nimmt dich ja weg von dieser Situation und gibt dir was anderes, das löst dein Angstproblem nicht, aber du hast es in dem Moment nicht mehr, weil du auch nicht mehr drüber nachdenkst aktiv. Und ich finde, manchmal ist das legitim. Das ist manchmal durchaus legitim. Wenn man das natürlich benutzt, um vor Problemen wegzulaufen, die man anderweitig durchaus lösen könnte, dann ist die Frage, ob das sinnvoll ist. Weil dann ist es eine Vermeidungsstrategie. Da muss man aufpassen. Aber im Grunde ist an der Idee zu sagen, ich komme hier nicht weiter, ich mache jetzt was anderes, nichts Falsches dran, glaube ich.
Ja, ich höre verschiedene Sorten Differenzierungspotenzial heraus und würde das jetzt ganz, es ist schwierig, darauf jetzt geschlossen zu antworten, weil du viele verschiedene Punkte erwähnt hast. Ich glaube, dass das mit dem Kind eine sehr gute Weiterführung war, weil es schon mal unterschieden hat, dass es Probleme und Situationen gibt, wo Akzeptanz nötig ist vor Änderungsimpuls. Mhm. Das ist auch ein fundamentaler Bestandteil von Therapie, zumindest bei mir gewesen, genau sowas zu unterscheiden, wenn es um Stressbelastung ging. Was können wir ändern und was nicht? Und was machen wir, wenn wir Dinge jetzt nicht ändern können? Ja. Wenn ich Dinge jetzt nicht ändern kann. Das Zweite ist aber, dass ich denke, gerade in Bezug auf die Angststörung, dass ein Ablenken eben nicht unbedingt immer zielführend ist. Und zwar ganz speziell auch bei Panikattacken. Da muss jeder jetzt seinen eigenen Umgang damit finden. Ich glaube, vielleicht ist es auch nicht verallgemeinerbar. Mir hat das Ablenken in Panikattacken-Situationen nie geholfen. Die Angst war immer viel zu stark. Und je mehr ich mich dagegen gesträubt habe, die Panikattacke jetzt aushalten zu müssen und die Angst zu ertragen und den Herzschlag zu ertragen, desto schlimmer ist es geworden. Das ist eine Katastrophe bei mir gewesen. Deshalb möchte ich da jetzt auch kurz meine Perspektive schildern. Ich weiß nicht genau, ob ich irgendwann so eine Art Training entwickelt habe, das besser auszuhalten. Ich weiß nur, dass irgendwann der Punkt erreicht war, wo ich einfach sofort gemerkt habe, oh, hallo Angststörung, da bist du wieder. Ja, okay, du möchtest jetzt ausbrechen. Nee, machen wir nicht. Aber eigentlich ist der erste Ansatz zu merken, okay, das ist die Angststörung. Reicht es jetzt festzustellen, dass das meine Angst ist, die mal wieder hochkocht, oder ist da jetzt eine kognitive Beschäftigung mit nötig? Kann ich irgendwie mir erklären, wo das herkommt? Ah ja, okay, ich habe mich vorhin mit, weiß ich nicht, meiner Freundin gestritten. Ja gut, das belastet mich scheinbar. Okay, aber dann finde ich, ist es tatsächlich ein besserer Ansatzpunkt für mich zu sagen, ich setze mich jetzt in meine Angst. Ich halte das jetzt aus, ich höre meinem Atem zu und ich sage, ja los, komm her, mach mich fertig und dann geh wieder. So, schlag zu und wenn es dir damit besser geht, dann zieh weiter, liebe Angst. Mir würde es in der Situation überhaupt nicht helfen, mich mit irgendwas zu beschäftigen. Ich habe das auch schon mehrfach probiert. Ich bin ja nun schon eine ganze Weile angstkrank. Und es hat bei mir eher so eine gegenteilige Wirkung, weil ich merke, ich mache jetzt was anderes. Meine Aufmerksamkeit sollte eigentlich komplett auf dem ruhen, was ich gerade tue. Und trotzdem bringt es überhaupt nichts. Und vielleicht ist das so eine Sache der zeitlichen Begrenzung, also auch eine Panikattacke, und das können wir uns ja auch als Betroffene immer wieder sagen, geht ja vorüber und geht auch relativ schnell vorüber in den meisten Fällen. Es sei denn, man ist ich und dann dauern sie 2 Stunden. Ist nicht so schön. Immer mal wieder ein Wechsel der Intensität, ist wie so ein langgezogenes Erdbeben bei mir. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich schon lange keine mehr hatte. Versus, was du gesagt hast, das fand ich auch ein sehr gutes Beispiel. Ich habe eine Bewerbung am Laufen und ich kann weder kontrollieren, wann ich Feedback bekomme, noch, dass ich im Moment keins kriege, also über die nächsten Wochen, das ist ja auch wirklich ein lang gesteckter Zeitraum, das ist so wie ich, der ich noch studiere und auch weiterhin noch studieren möchte. Ja. Ich kann nicht kontrollieren, dass das Semester jetzt einfach erstmal nicht vorbeigehen wird und dass dieses Gefühl der ständigen Handlungsimpulse auch erstmal bleiben wird, weil das die Situation ist, in der ich bin. Jetzt ist die Frage, ist eine Akzeptanz dieser Situation, also kann man das dezidiert angehen oder ist die Methode des Ablenkens durch zum Beispiel, ja, was gibt's denn gerade noch anderes Schönes in meinem Leben, geeigneter? Also was davon
Ja, ich würde.
Hat sein, also wie hat das seine Vor- und Nachteile,
weißt du? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich einfach wirklich situationsbezogen. Also ich meinte das auch gar nicht in Bezug auf mich, auf Panikattacken. Das funktioniert auch nicht, kann mich nicht von, kann ich gar nicht. Also es ist ja, grundsätzlich ist ja dieses Ding mit den Panikattacken auch Sympathikus, Parasympathikus und was da passiert, ist ja eine parasympathische Geschichte. Dass dein Herzschlag sich verschnellert und sowas, ne? Und du dann irgendwie so anfängst, auch flach zu atmen und all sowas. Das ist ja nichts, was du willkürlich machst, sondern es sind ja irgendwelche unwillkürlichen Geschichten. Also das machst du ja nicht aktiv, sondern das macht ja dein Körper für dich. Weil irgendwie dein Gehirn deinem Rest gesagt hat, von alleine, hier, mach mal ganz viel Bewegungschemikalien hier. Wie heißt es?
Adrenalin.
Adrenalin ist es, glaube ich, nicht.
Ja.
Auch, aber ist auch, ja, oder Adrenalin ist es, doch, Adrenalin ist es. Körper sagt hier, was, du brauchst Adrenalin, hier, bitteschön, gib ihm.
Renn weg.
Und,
hier, nimm.
Und dann kommt ja dieser komische, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, auch in der Folge zu Panikattacken, dann kommt ja dieser komische Zirkel, der dann passiert, dieser Teufelskreis, wo man Angst davor kriegt, dass man so einen komischen körperlichen Impuls hat. Und das Gehirn übersetzt das mit, ach, du willst Adrenalin? Hier, nimm noch mehr Adrenalin, noch mehr. Gib ihm alles Adrenalin, was du hast. Und irgendwann, ja. Und so funktioniert das ja, dann ist ja die Panikattacke vorbei, weil das Adrenalin ist weg. Der Körper hat so viel Adrenalin produziert, wie geht. Und irgendwann kann er nicht mehr. Und dann ist vorbei. Und dann beruhigt man sich von alleine wieder. Da würde ich auch nicht versuchen, mich abzulenken. Das würde ja auch nicht funktionieren. Das muss man dann, also das ist dann wirklich so, da sitzt du dann. Und dann sitzt du da und hast deine Panikattacke. Und dann hast du deine Panikattacke. Aber ich habe halt häufig in letzter Zeit so Unruhezustände. Die kommen aber nur zustande, wenn ich zu viel Zeit damit verbringe, über mich und, weiß ich nicht, meine eigene Psyche, meinen eigenen Körper und sowas nachzudenken. Also wenn ich zu viel sitze und unbeschäftigt bin und so negative Gedankenstrukturen, Gedankenkarussells habe, dann fängt das halt an. Das sind nicht unbedingt so Panikattacken-Symptome, aber es sind halt so diese Seufzeratmung, allgemeines Unwohlsein und leichte Nervosität. Und da merke ich, wenn ich dann irgendwas mache, was mich irgendwie happy macht, und sei es nur, ich gehe spazieren, meine Gedanken richten sich auf was anderes, ich lese irgendwas, was Aufbauendes, cool. Da hilft das. Bei anderen Sachen nicht. Und ich glaube, das ist so generell das Ding. Es gibt Momente, da ist es legitim und in Ordnung, Dingen aus dem Weg zu gehen. Obwohl uns gesellschaftlich immer gerne vermittelt wird, man muss sich all seinen Problemen immer stellen. Und ja, muss man auch zu einem gewissen Teil. Man darf aber auch gleichzeitig Grenzen ziehen und sagen, kann ich gerade nicht, habe ich nicht die Energie für, ist okay. Und es gibt einfach Situationen im Leben, glaube ich, da kann man dann sagen, okay, das läuft jetzt gerade nicht. Aber guck mal, es laufen andere Dinge. Ich möchte nicht, dass dieses eine Ding, was nicht läuft, von dem ich akzeptiere, dass es nicht läuft, die Sachen überschattet, die laufen. Und ich glaube, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den man da machen könnte. Also es geht gar nicht so darum, dass man dann irgendwie das eine mit dem anderen da, es ist nicht so, dass das eine das andere aufwiegt oder sowas, sondern es ist halt mehr so ein ganzheitlicher Ansatz, dass du halt guckst, hier Sache 1 funktioniert nicht so gut, aber guck mal, Sache 2 und 3 funktioniert ganz gut. Das heißt, Sache 1 nervt mich immer noch, dass das nicht funktioniert. Aber ich muss das auch mal im Verhältnis sehen, vielleicht.
Ja, Verhältnis ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, was viele angstkranke Menschen so ein bisschen beschäftigt, so ein bisschen mal mehr, mal weniger stark beschäftigt, ist die Gewichtung, die Belastung und Probleme in ihrem Leben einnehmen. Ich kenne mich nicht gut genug aus, um das jetzt mit sicherer Bestimmtheit zu sagen, aber es ist aus evolutionären Gründen schon so, dass Gefahren oder dass negative Dinge so eine Gefahrengewichtung bekommen und deshalb eine hohe Priorität haben. Also es ist, glaube ich, faktisch so, dass das Gehirn zu einem Negativity-Bias tendiert. Heißt, die Sachen, die du als negativ bewertest, sind dir wesentlich präsenter von Natur aus, wenn man das so sagen kann, als Sachen, die positiv laufen. Weil steinzeitlich du dahinter einen Säbelzahntiger vermutest und das ist ein bisschen relevant für deine Existenz. Heißt aber natürlich im gleichen Atemzug, dass in unserer Zeit heute sehr viele Scheinsäbelzahntiger in unserem Leben rumlaufen, die eigentlich überhaupt nicht so groß an Gewichtung haben müssten. Das passiert mir auch immer wieder. Also wenn ich ein Referat gehalten habe und 20 KursteilnehmerInnen sagen, ja, war super. Und einer sagt, dann gehe ich raus und denke mir so, dieses Arschloch, warum fand er das denn nur so, ich glaube, das war schlecht, ich glaube, der hat recht, kacke. Oh, boah, jetzt geht's mir richtig schlecht. Also ich bin so jemand, der dazu auf jeden Fall neigt und der sich aktiv aufbauen muss. Es war nur einer von 20. Das sind, ich kann nicht rechnen, immer noch über 95%, die es gut fanden oder so. Es ist immer noch eine 1+, wenn du das mit der alten 0 bis 15 Punkte Skalierung bewertest. Warum regst du dich jetzt auf? Und ich glaube, was dazu beitragen kann, dass man das so ein bisschen umkehrt, ist, das auch zu normalisieren, dass diese Perfektionen und dieses komplette Freisein von Dingen, die uns belasten und die problematisch sind, nicht möglich ist, sondern dass es immer irgendwas geben wird. Das ist auch der Grund, warum diese Dauerstressbelastung, der ich ausgesetzt war, eigentlich auch nur eine Sache der Einstellung ist. Ich habe auch in Therapie gelernt, diese To-Do-Liste, die man hat, sei das jetzt im Haushalt oder sei das beruflich, selbst wenn man in Rente ist, die hört nicht auf, die kannst du beliebig fortführen. Dieser leistungsfordernde Modus, der führt nie zur Balance. Und ich leide ganz stark unter meinem leistungsfordernden Modus, weil ich sogar in Freizeit von mir Leistung fordere, obwohl das überhaupt nicht notwendig wäre. also der hört nicht auf, der hat kein Ziel, deshalb ist er von Grund auf keine Lebenseinstellung, wenn wir uns das jetzt vorstellen wie in so einem Computerspiel, wo wir so einmal die Einstellung kalibrieren, bevor das Spiel wirklich losgeht. Es ist kein Modus, der zur Zufriedenheit oder zur Ruhe oder zum Glück führt, weil er nicht zu Ende geht, weil es immer weitergeht, weil das Ziel nach oben absolut offen und auch undeterminiert ist und immer wieder was Neues gefunden wird, was uns nicht zur Ruhe kommen lässt.
Ja.
Und jetzt wollte ich irgendwas sagen, aber jetzt habe ich so lange geredet, dass ich meinen roten Faden verloren habe. Spring du doch mal ein.
Ja, das ist was Schönes, was du sagst. Leute schaffen sich ja auch ihre eigenen Aufgaben. Ne? Also es gibt ja immer so dieses, du kommst an einen Punkt, wo du dann siehst, ich habe das Gefühl, ich mache nichts. Und das ist vielleicht auch was vielleicht, wenn man es auf eine Art und Weise sieht, könnte das auch mit Dankbarkeit zu tun haben. Und zwar so ein bisschen Akzeptanz auch einfach und dann auch mal Akzeptanz fürs Nichtstun, was glaube ich sehr schwierig ist für Menschen innerhalb unserer Leistungsgesellschaft, denen ja immer wieder verklickert wird, ja, du musst aber jetzt irgendwie immer jeden Tag irgendwas tun, was produktiv ist. Da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, ne? Auch so über Selbstoptimierung und irgendwie. Dass man vielleicht auch einfach mal das tun kann, was einen glücklich macht. Und wenn einen gerade glücklich macht, etwas quote-unquote Unproduktives zu tun, dann sei einem das gegönnt. Ich versuche mir das zum Beispiel beizubringen. Das geht jetzt besser, wo ich mehr arbeite. Das ist witzig. Jetzt, wo ich mehr arbeite und ich eine bessere Trennung habe. Neulich war ich arbeiten, auch im Büro. Ja, hab ein Einzelbüro. Es geht sogar zwei Büros mittlerweile. Albern. Ich habe ein Einzelbüro, war ich arbeite im Büro. Und war ein paar Stunden auf der Arbeit. Nicht lange, 2 oder 3. Mehr muss ich aber am Tag auch nicht arbeiten. Und dann kam ich nach Hause und war so, cool, Arbeit ist vorbei. Arbeit ist vorbei, Arbeit ist gegessen.
Ja,
ich bin jetzt fertig toll, mit Arbeiten. Arbeit macht mir jetzt nichts mehr. Ich muss darüber nicht mehr nachdenken. Ich werde darüber nicht mehr nachdenken. Ich werde jetzt keine E-Mails lesen oder sonst irgendwas. Ich bin jetzt fertig mit Arbeiten. Meine Arbeit ist durch. Punkt. Ende.
Ja.
Aus.
Ja.
Und dann habe ich mich hingesetzt und habe irgendwie was gekocht. Dann habe ich mich auf den Balkon gesetzt und dann habe ich mal so eine Viertelstunde oder sowas nichts getan. Einfach da gesessen und gegessen und in die Sonne geguckt oder weiß ich nicht. Und saß dann da und habe existiert. Das hat mich happy gemacht. Das hat mich so entspannt.
Das schön, war
abgefahren.
Ne? Ja.
Und das fällt mir sehr schwer. Und ich glaube aber, das ist vielleicht auch echt so ein Moment von Dankbarkeit. Dankbar zu sein auch in dem Moment, dass man sagt, hier, ich bin jetzt mal dankbar dafür, dass ich diese 5 Minuten Ruhe habe oder auch diese halbe Stunde Ruhe habe. Ich mache das jetzt einfach. So,
ja.
Fass mir doch an die Füße.
Ja, mir ist wieder eingefallen, was ich vorhin sagen wollte und es spielt da ganz gut rein. Erstmal muss ich unterschreiben, ich gehe ja nun schon einer ganzen Zeit lang einem sehr gewöhnlichen Job nach und habe sehr gewöhnliche Arbeitszeiten. Und in der Theorie ist es sehr schön zu wissen, wenn die Tür zufällt der Arbeitsstelle, dann bist du frei und dann kannst du machen, was du willst und du hast das geforderte gesellschaftliche Gut Lohnarbeit erbracht und jetzt hast du deine Ruhe. In der Praxis ist es bei mir so, dass mich das auch nach der Arbeit beschäftigt hat und ich durch meine chronische Unzufriedenheit mit meiner Performance außerhalb des Berufs so viel Wert auf meinen Beruf gelegt habe, dass es einen viel zu großen Stellenwert in meinem Leben eingenommen hat. Habe ich gemerkt, dass ich zum Workaholic tendiere tatsächlich. Uiuiui. Und mich chronisch vernachlässige. So, aber in der Theorie ist es so, wie du sagst, ne? Wenn vorbei, dann kann man sich sagen, es ist vorbei. Dann glaube ich, dass Produktivität vielleicht auch ein Begriff ist, den wir nicht ganz streichen können, sondern es darauf ankommt, was wir als produktiv empfinden. Mhm. Produktiv kann ja auch etwas sein, was uns glücklich macht. Also in dem Moment war das total produktiv, dass du 15 Minuten lang nichts getan hast und existiert hast. Das kann man ja theoretisch auch als so etwas werten. Auf jeden Fall. Dann kann man diesen Begriff so ein bisschen entstigmatisieren und sagen, es ist nicht nur produktiv, was Performance und Lohnarbeit mit sich bringt, sondern produktiv ist auch, wenn du den Garten pflegst, wenn du einfach deinen Rasen trimmst, obwohl das jetzt keine Ernte mit sich bringt, sondern du findest einfach, dass das dann schön aussieht, dann war das produktiv, dann war das gut.
Ich würde da gerne einhaken, wenn ich darf.
Ja.
Allein schon der Begriff produktiv heißt ja nur, dass du etwas quasi etwas produzierst, dass am Ende was rauskommt, dass quasi insofern sind erstaunlich viele Dinge produktiv. Wenn ich mich jetzt hinstelle und ich setze mich in eine Sonne und ich bin danach entspannter als vorher, ist ja etwas passiert. Es war ein produktiver Vorgang. Wenn ich mich jetzt hinstelle und ich mache mir was Leckeres zu essen, dann ist das produktiv. Wenn ich mich hinsetze und ich mache hier irgendwie mein Hobbykram und male irgendwie ein Warhammer-Figürchen an, dann ist ja nachher mehr Farbe auf den Figuren als vorher. Das ist produktiv. Wenn ich mich hinsetze und ich lese ein Buch, dann habe ich Ideen, wurde ich mit Ideen konfrontiert. Ich habe gedacht, egal ob es jetzt Belletristik ist oder ein Fachbuch oder irgendwas. Ja, ich habe ja irgendwas, ist ja passiert in meinem Kopf. Das ist produktiv. Wenn ich mich hinsetze und ich spiele ein Videospiel, was weiß ich, spiele die Sims und baue irgendwie einen Balkon an meine Villa.
Das kann von, super produktiv
sein. Produktiv. Genau, wie du schon sagst, Produktivität entkoppeln auch von Lohnarbeit und kapitalistischem Denken, so dass man sagt,
Leistungsanforderungen.
Genau, produktiv ist nicht nur das, wofür man Geld bekommt oder irgendwie, sondern produktiv ist das, all das, und das ist quasi fast alles, was wir machen, wo wir nachher was haben von. Selbst Schlafen ist im Grunde produktiv, weil dir geht es ja danach besser. Deswegen gut schlafen ist gut, ist produktiv.
Ich würde das zusammenfassen mit Produktivität ungleich Optimierung.
Ja.
Das ist mir gerade eingefallen, weil ich die Sims ja auch früher genauso gespielt habe, wie es nicht gespielt werden sollte. Meine Sims mussten immer leisten, auch in ihrer Freizeit. Dann mussten sie den Fitnesslevel erhöhen, wenn sie von der Arbeit kamen, oder sich in logischem Denken verbessern. Oder, weiß ich nicht, eine Rakete in ihrem Hinterhof bauen oder so. Mhm. Und das macht keinen Spaß auf Dauer. Das hat dem Sim keinen Spaß. Und es ist auch in Ordnung, wenn die einfach nur sitzen und tun. Aber in die Sims steigt eben auch mit jedem Tun der Fertigkeiten-Level. Und das ist keine Anforderung. Das ist, wenn überhaupt, ein angenehmer Nebeneffekt.
Ja.
Aber das muss auch überhaupt nicht sein. Und was ich vorhin erzählen wollte, so ein bisschen, um zu zeigen, wie ich das gemacht habe, auch als meine Angststörung noch sehr, 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 sehr ausgeprägt und negativ war. Also eine richtig negative Belastung mit 2 Panikattacken am Tag und so. Ich habe ein Journal geführt, das ist eigentlich etwas, was ich allen Menschen empfehlen kann, einfach den Gedankenwirrwarr mal auf Papier zu bringen, also wenn es nur 2 Sätze sind, aber ich habe das irgendwann aus Praktikabilitätsgründen gekürzt auf, was lief heute gut und was lief heute nicht gut. Und im Endeffekt ist das ja nichts anderes, als auch Sachen aufzuschreiben, für die ich dankbar war. Und ich habe dann gezählt, also es ist mittlerweile schon über 2 Jahre her, was war gut, habe ich aufgeschrieben, auf der Plusseite, und was war heute gar nicht gut, das hat mich belastet, auf der negativen Seite. Und es kam nie ein schlechteres Ergebnis als ein Unentschieden raus. Ich glaube auch nur einmal. Einmal hatte ich ein Unentschieden zwischen guten und schlechten Dingen. Das hat aber nichts daran geändert, dass ich mich nach jedem Minus, was ich aufgeschrieben habe, trotzdem schlecht gefühlt habe. aber nicht dekonstruiert habe, was eben dahinter steht. Und deshalb, wenn wir jetzt darüber reden, dass wir diesen Produktivitätsbegriff mal für uns persönlich mal gucken sollten, wie wir den dekonstruieren können, was es für uns denn heißt, produktiv gewesen zu sein oder etwas gut gemacht zu haben, dann finde ich, lohnt es sich auch, und damit sind wir wieder bei diesen Gefühle ausweichen und den negativen Gefühlen, also irgendwas anderes vorziehen, damit wir uns dem nicht aussetzen müssen. Was heißt es denn, wenn ich etwas nicht gut finde, wenn ich etwas schlecht finde? Steckt da wirklich etwas hinter, was ich vielleicht doch für mich mental einfach lösen kann? Also, so wie du sagst, dass du checkst, ja gut, ich kann es jetzt nicht ändern. Habe ich vielleicht das einfach nur bei manchen Sachen nicht begriffen, dass ich es nicht ändern kann, sondern ist vielleicht auch das bloße Denken an diese Sache, die ich nicht ändern kann, eine Art, wie ich meinen Leistungsmodus befriedige, indem ich sage, ja, aber ich habe mich jetzt gedanklich so lange dafür fertig gemacht, dass ich das nicht ändern kann, dass ich mich doch damit beschäftigt habe, weißt du? Das ist etwas, was meine Therapeutin mir gefühlt jede Sitzung sagt, weil ich es so oft häufig vergessen habe. In dem Moment, wo wir uns gedanklich mit negativen Sachen beschäftigen, die wir nicht ändern können, befriedigen wir nur den leistungsfordernden Modus, der nicht akzeptieren kann, dass wir nichts tun können. Aber wir setzen uns gedanklich damit auseinander und haben negative kognitive Konsequenzen davon, weil es uns dann schlechter geht. Ja. Aber der leistungsfordernde Modus denkt, ja gut, jetzt hast du dich damit auseinandergesetzt.
Du hast ja daran gearbeitet, das ist gut.
Genau, du hast darunter gelitten und dich davon kaputt trampeln lassen, ja, von deiner Erwartungshaltung, und das ist immerhin etwas.
Erfolgreich selbst gegeißelt, das hast du gut gemacht.
Ja, genau, es ist so ein bisschen Selbstgeißelung, ja, tatsächlich. Also wenn das jetzt auch ein starker Begriff sein mag, im Endeffekt ist es das.
Ja, schon.
Ne? Und das auf Dauer zu erkennen und abzubauen, ist ein ganz, ganz großes Hilfsmittel im Kampf gegen dieses dauerhafte, schlechte, kribbelige, ja, Unruhegefühl, mhm, was sowohl du als auch ich kennen. Ich möchte trotzdem aber, ja, habe ich so ein bisschen festgestellt während unserer Gespräche hier jetzt, dass Dankbarkeit auch eine prima Ablenkung sein kann, sich eben nicht mit Problemen auseinanderzusetzen, die nach kurzem oder auch nicht kurzem nach einem Prozess der Auseinandersetzung damit gelöst werden könnten. Also wenn ich mir jetzt auch die letzte Woche immer nur vorgehalten habe, was gut läuft, ist das kein Garant dafür, dass wirklich alles gut läuft, weißt du? Sondern ich lege, also das ist auch eine Sache bei negativen Sachen, ich lege meine selektive Aufmerksamkeit einfach auf einen Bereich meines Lebens und gucke das Ganze nicht ganzheitlich und in der Balance an. Und das finde ich genauso gefährlich, wie zu sagen, ich beschäftige mich jetzt nur mit den negativen Dingen.
Ja, aber weißt du, was ich finde?
Nee.
Nee, natürlich nicht. Ich finde, dass, wie du vorhin schon meintest, wir haben so alle so ein, wahrscheinlich so einen leichten Negativitätsbias. Dass wir die Sachen immer eher, oder dass wir uns an negativen Sachen eher aufhängen, quasi als an positiven. Also, wie du schon sagtest, einer von 20 sind übrigens 5%, wenn ich richtig gerechnet habe. 5% der, nee, Leute.
Es ist der 21. Ja,
okay.
Das war das Problem. Ah, aber für Rechendinge vielleicht, ja, lieber einer von 20.
Einer von 20 findet das doof. 5% der Leute finden irgendwas blöd. Und man hängt sich dann daran auf, anstatt an die 95% zu denken. Und da wir alle irgendwie so diesen Negativitätsbias schon auch haben, ich kann mich damit definitiv identifizieren, so eine blöde Sache überschattet manchmal einen ganz in Ordnungen Tag. In Ordnung.
Ja, oder bei Pen Paper, wenn, ja, alle Spieler deinen Run loben, aber ja, der eine Gegner war kacke. Und du dann, oh nee, was habe ich denn da gemacht? Ja, der war wirklich dumm. Puh, ja, ich retcon das jetzt und wir machen alles nochmal neu, oder weiß ich nicht, weißt du?
Also das ist wirklich, man stürzt sich viel auf die negativen Sachen. Und dann,
ja,
als Gegengewicht dazu, dass man das ja ohnehin schon macht, ein Ritual zu finden oder vielleicht eine Möglichkeit zu finden, sich auch mal auf die Dinge, auch mal, nicht nur, aber auch mal auf die Dinge zu besinnen, die gut liefen, halte ich für sinnvoll und gerechtfertigt. Mein Ex-Partnerin, Deutsch ist eine furchtbare Sprache für non-binäre Personen, und ich haben jeden Abend immer eine Positivliste geführt. Wir haben uns immer ins Bett verabschiedet, gegenseitig, also ich mich ins Bett und Mensch sich nicht ins Bett, weil 6 Stunden Zeitdifferenz zwischen Deutschland, Amerika, Ostküste. Und wir haben dann immer aufgeschrieben, was gut lief am Tag. Also so ähnlich wie du das gemacht hast, nur wir haben den negativen Teil quasi weggelassen.
Ja.
Also wir haben halt nur aufgeschrieben, heute war, das war gut, das war in Ordnung, das war in Ordnung. Manchmal stand auf diesen Listen nur drauf, ich bin aufgestanden, ich habe ein Workout gemacht, ich habe gutes Essen gegessen. Aber das ist okay. Weil über das Negative, was wir so am Tag erlebt haben, haben wir sowieso den ganzen Tag uns unterhalten.
Ja.
Ja. Darüber haben wir sowieso so viel Zeit, wir haben so viel Zeit in Anspruch genommen, darüber zu reden, von wegen, ach ja, und jetzt auf der Arbeit, boah, die waren so nervig. Oder, meine Familie zu Hause, merkwürdig, nervig, doof. Oder, boah, hast du mitgekriegt, hier, Donald Trump hat dieses oder jenes getan. Ja,
ja, voll.
So, und da haben wir uns so viel über all diese negativen Sachen unterhalten, dass es tatsächlich ein gutes Gegengewicht war, am Ende des Tages mal Püree massieren zu lassen, ein Resümee zu ziehen, zu sagen, es war überhaupt nicht alles scheiße. Auch wenn ich manchmal so das Gefühl hatte, es war heute alles kacke, es war überhaupt nicht alles scheiße. Und ich glaube, das ist das Quäntchen, und das werde ich mir jetzt auch nicht nehmen lassen, das Quäntchen Dankbarkeit, das ich, glaube ich, im Alltag für sehr sinnvoll halte. Wo man halt wirklich sagen kann, ja, ich sehe das. Ich sehe das ein, weil hier fehlt mir, naja, hier fehlt mir nichts. Aber hier ist es so, ich habe mich jetzt den ganzen Tag irgendwie auch mit blöden Sachen beschäftigt. Guck mal, es ist doch nicht alles schlecht. Und das finde ich ein sinnvolles Gegengewicht. Natürlich kann das nur funktionieren, wenn sich das irgendwie ein bisschen die Balance hält. Ja. Wenn man natürlich sich nur auf alles fokussiert, was gut läuft und mögliche Problembereiche gar nicht adressiert, ist das auch schwierig, weil dann läufst du irgendwann von der Wand. Weil wenn du deine Probleme zu lange ignorierst, dann werden die meistens schlimmer.
Ja.
Aber so als grundsätzliches Gegengewicht zum negativen Fokus, den man häufig hat, finde ich, auf dem Leben. Also ich zumindest, ich habe den, das ist gut.
Ja, ich kann den Standpunkt total nachvollziehen. Und ich finde auch, dass es häufig so ist und dass man das machen kann. Ich finde trotzdem, es ist wichtig zu betonen, dass es auch häufig okay ist, gerade für Menschen, die von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Damit schließe ich uns ein. Es ist okay, beschissene Tage zu haben und das auch so zu sagen. Und es ist okay, sich nicht gut zu fühlen und für nichts dankbar zu sein und nichts gut zu finden. Man muss das Recht haben, sich so zu fühlen und sich so fühlen zu dürfen. Wenn ich die ganze Zeit, auch als depressiver Mensch, die ja auch von Menschen wie uns die Anforderungen mitbekomme, dass ich mich jeden Tag auch nur ein Quäntchen positiv zu fühlen habe und doch bitte das letzte bisschen Positivität rauskramen soll, dann habe ich wieder eine Leistungsanforderung in meinem Leben, die ich zumindest so interpretieren kann, es kann, muss, aber kann, die ich erfüllen muss. Und ich hatte das, glaube ich, gestern, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich gezockt und etwas, was mir eigentlich eine positive Stimmung bescheren sollte, weil ich Lust darauf hatte, hat mir den Tag ins Negative gerissen. Das ist nicht gut. Das ist richtig schlecht, was du gerade gemacht hast. Und da fand eine Abwertung statt. Und das finde ich gefährlich. Und deshalb sehe ich, was du sagst, aber ich finde es auch völlig in Ordnung zu sagen, heute war einfach scheiße und mir geht es auch gerade einfach richtig scheiße. Und mir ist auch egal, dass ich gerade nicht obdachlos bin und nicht auf der Straße schlafen muss und dass ich gutes Essen habe, sondern ich finde einfach nur alles kacke und ich möchte gerade einfach gar nichts. So, wenn nicht jetzt, in einer Pandemie, so weißt du, wo jeden Tag nur schlechte Nachrichten sind, gefühlt. Oder der Großteil der Nachrichten in irgendeiner Weise problematisch und belastend ist, hat Mensch das Recht zu sagen, kacke, einfach nur richtig kacke heute. Auf Dauer kein Zustand, ganz klar. Aber es muss diese Tage geben dürfen, wo wir auch akzeptieren, dass es uns gerade einfach richtig schlecht geht. Und deshalb würde ich das auch wieder so ein bisschen in Richtung Akzeptanz lenken. Es ist nicht schlimm, solche Tage zu haben, solange eine gewisse Akzeptanz damit einhergeht. Wenn ich mit mir kämpfe, dass das so nicht okay ist, dass ich einen schlechten Tag hatte, dann wird es schwierig, weil ja, ich dann in ein Ungleichgewicht gerate. Ne? Aber es ist so ein bisschen wie diese auch mittlerweile von der eigenen Community aufkommende Bewegung in der Body Positivity Community. Es ist schön, dass wir sagen, wir lieben unseren Körper, aber wie realistisch ist es, dass wir jeden Tag in den Spiegel gucken und sagen, boah, ich liebe dich so sehr, es ist wunderschön, diesen Körper zu haben, danke, 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 danke. Es darf die Tage geben, wo wir genervt von unserem Körper sind und wo wir auch sagen, boah, ey, heute sehe ich aus wie ein Zombie, solange das keine langfristige Haltung wird und solange immer die Akzeptanz für dieses Gefühl auch mitschwingt. Deshalb gibt es diesen Begriff der Body Acceptance jetzt auch immer Body mehr. Body
Neutrality habe ich auch mal gelesen.
Oder Body Neutrality, ja, genau. Oder auch Selbstakzeptanz, nicht Selbstliebe, sondern Selbstakzeptanz, um das Ganze so ein bisschen in die Balance, und ich glaube, das ist so der Kernbegriff, den wir aus dieser Folge mitnehmen können, die Balance mitzunehmen. Ja, so, ja, ich bin dankbar für Sachen, aber ich muss mir diese Dankbarkeit nicht jeden Tag reinprügeln, sondern ich darf auch, deutsches Wort schwierig, acknowledgen, eingestehen, ich darf mir eingestehen, dass es mir heute auch schlecht geht und das ist okay. Es muss mir nicht jeden Tag gut gehen, aber es darf, damit sich die Balance hält.
Ja, also auch wenn man so eine Positivliste führt, übrigens, muss das Resümee nicht sein, heute war dann trotz allem ein guter Tag. Es gab auch Tage, da habe ich gesagt, okay, ich habe sehr wenig, was auf dieser Positivliste steht, heute war ein Kacktag, mir geht's nicht gut. Mir hat es manchmal trotzdem geholfen, das in eine Perspektive zu setzen. Man muss nicht krampfhaft danach suchen. Wenn man das Gefühl hat, okay, heute war alles kacke, dann war heute wohl ein Tag, wo alles kacke war. Aber mir persönlich, auch so in meinen depressiven Episoden, hilft es manchmal, mir vor Augen zu führen, guck mal, es ist vielleicht nicht immer alles kacke. Das hilft nicht immer.
Ja.
Manchmal hilft es auch. Aber es ist halt eine Geschichte mit Maß. Mit Maß.
Ja.
Man darf immer nach den guten Dingen suchen. Man muss sie nicht immer
genau, zu finden. Genau, man kann es versuchen. Man kann sich ja ganz wertefrei hinsetzen genau. und versuchen zu gucken, ob es gerade etwas gibt, wofür ich Dankbarkeit empfinde. Ohne, dass wir ausschließen, dass wir sagen, nee, ich fühle mich gerade überhaupt nicht so.
Ja.
Ich finde alles scheiße gerade. Dann ist es auch okay, das Gefühl zu begrüßen und zu sagen, ja, dann ist das jetzt so. Dann fühle ich mich jetzt so. Na, aber das dann heißt,
ich das jetzt
vielleicht ist es auch passieren. Schwierig zu sagen, heute war ein richtiger Scheißtag, sondern einfach zu sagen, also wenn das raus muss, muss es raus. Aber auch zu sagen, ja, heute war kein guter Tag.
Heute war ein Tag.
Ja, also heute war ein Tag. Es ist ein Tag, ja. Genau.
Es gibt
heute war kein Tag, gibt es auch die Formulierung.
Ja,
ja ich möchte auf jeden Fall den Impuls geben, mehr aufzuschreiben, wie wir uns fühlen. Also gerade für Menschen, die nicht gerne darüber sprechen. Ja. Ich habe da auch neulich eine Doku gesehen, wo ein von mir recht geschätzter Journalist, Hubertus Koch, von seiner Reise erzählt, nicht mehr zu trinken, nicht mehr zu kiffen vor allem. Also ist vom Kiffen losgekommen nach über 10 Jahren, glaube ich, Dauerkonsum jetzt. Und der hat festgestellt, dass er eine ganze Lebensveränderung dazu gebraucht hat und das auch viel mit seiner Gefühlswelt zu tun hat. Und da er kein Mensch ist, der das groß dezidiert darlegt, hat er das dann alles in sein kleines schwarzes Büchlein, sein Giftbüchlein oder so ähnlich nennt er das, aufgeschrieben. Einfach alles rausgekotzt. Mhm. auf schriftliche Art und Weise, ja. was ihn irgendwie belastet hat. Nicht jeder Mensch ist dafür geeignet oder möchte das machen und ist zu anstrengend. Aber ich kann dazu raten, dass es eine gute Methode sein kann, auf indirektem Wege und ohne Menschen so seine ganze Gefühlswelt mündlich darzulegen, was ja auch anstrengend sein kann, trotzdem zu sehen, was uns gerade gedanklich beschäftigt. Und ich möchte da auch langfristig wieder hinkommen. Ich habe das Journal von früher auch noch. Ich habe da ganz viele Methoden durchprobiert. Das ist ganz spannend zu sehen, wie sich so meine Haltung zu mir selbst entwickelt hat. Mhm. Ich habe früher diese ewigen To-Do-Listen geführt, was ich alles machen muss und habe dann geguckt, ob ein guter Tag ist. Dann habe ich aufgeschrieben, plus, minus, was lief gut, was lief schlecht und habe dann geguckt, ob ein guter Tag ist. Heute würde ich einfach aufschreiben, wie es mir geht, ohne diese Wertung vorzunehmen. Ja. Und dann kann es auch leichter fallen, solche Sachen wie Dankbarkeit zu empfinden, weil ja. wir alles visualisiert haben und gucken, okay, wie ist jetzt die Balance. Und deshalb finde ich, Felix, sollten wir jetzt auch nochmal jeder vielleicht 3 Dinge finden, für die wir gerade dankbar sind und gucken, wieso die Balance im Moment ist?
Gerne.
Was hältst du davon? Möchtest du anfangen?
Okay. Ich bin dankbar dafür, dass ich eine sehr volle und gut ausgerüstete Küche habe und ich heute nicht Nudeln essen kann, aber auch sonst viel kochen kann. Ich bin dankbar dafür, dass ich einem spontanen Impuls folgend heute Morgen meiner Freundin Findus geschrieben habe und wir einen schönen Spaziergang inklusive interessanter philosophischer Gespräche hatten heute. Und ich bin dankbar dafür, dass ich gerade dieses Wochenende ein bisschen für mich sein darf in dieser Wohnung, denn das freut mich. Das brauchte ich, glaube ich, mal. So,
schön.
Jetzt du.
Ich bin dankbar für meine Waschmaschine.
Klug.
Es ist so toll, eine eigene Waschmaschine zu haben. Wisst ihr, wie toll es ist, eine eigene Waschmaschine zu haben? Habt ihr eine eigene Waschmaschine? Schreibt's in die Kommentare. Spaß. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich eine eigene Waschmaschine habe und dass ich heute die Energie hatte, die Wäsche zu machen. Mm. Das ist etwas, in dem ich sehr schlecht bin und das ich für mich als kleinen Alltagserfolg appreciaten kann, wenn ich es schaffe, die Wäsche auch tatsächlich aus der Waschmaschine zu holen und sie aufzuhängen. Ich bin sehr dankbar dafür. Bin mir selber sehr dankbar dafür, dass ich das geschafft habe. Dann bin ich dankbar dafür, dass ich letzte Woche seit sehr langer Zeit mal wieder meinem guten Freund Marcel geschrieben habe. Hallo Marcel, wenn du diese Folge bis zum Ende durchgehört hast, dann bist du jetzt an der Reihe, gegrüßt zu werden. Liebe Grüße an dich. Dem habe ich lange nicht mehr geschrieben und kommuniziert, weil ich in der Corona-Zeit einfach sozial verkrüppelt bin und mich nicht mehr melde. Das ist ganz schrecklich. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich es bei manchen Menschen wie ihm jetzt zum Beispiel eben doch mache. Dann bin ich dankbar, ich habe sogar 4 Sachen, ich bin dankbar dafür, dass wir, Felix, uns gestern 3,5 Stunden
Stimmt.
an die zukünftigen Designs unserer Instagram-Beiträge gesetzt haben. Das war sehr gut. Das haben wir sehr gut gemacht.
Da kommt einiges auf euch zu. In einer Welt. Nein, Spaß.
Und zu guter Letzt bin ich dankbar für meine Beziehung und für meine Freundin, die gerade hinter mir sitzt und solitär am Laptop spielt.
Ah, ja.
Sie ist toll. Sie ist
so ein
toll.
Paar Passionsleben.
Ja, genau.
Sehr schön. Ja, das sind schöne Dinge, für die man dankbar sein kann. Ne? Und
ja.
so sind sie, obwohl es doch, wie du sagtest, heute bei dir eher so ein Tag ist, gibt es
ja,
doch voll. Dinge, die sind
ganz. Es war eher so eine Woche. Heute ist also gerade nach der Folge auch, ne, ist eher ein guter Tag auf jeden Fall. Es war eher so eine Woche und es ist okay, so eine Woche zu haben, aber wir haben auf jeden Fall den Moment gefunden, um eine positive Grundstimmung für alles Kommende zu erzeugen. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Ja, ich auch.
So.
kleiner Lifehack von meiner Seite. In vielen Freundschaften spricht man mehr oder weniger offen über seine Gefühle und Bedürfnisse, und das ist eine gute Sache. Manche Leute haben allerdings immer noch so ein bisschen und Bedenken und sind sich nicht ganz so sicher und hier und da und wie rede ich darüber. So eine Positivlisten oder auch einfach eine weniger vielleicht positivistisch, nein, zwangsmäßig positiv eingestellte Idee ist. Es gibt dieses Ding, das wird von vielen Leuten in der Popkultur immer wieder gesagt, aber es wird nie wirklich so großartig drauf eingegangen. Aber es ist eine richtig schöne Frage. Wie war dein Tag? Und Das ist eine Frage, die darf man sich nicht nur als PartnerInnen stellen, die darf man sich auch als FreundInnen stellen. Man darf sich hinstellen und kann sagen, wenn man mit Leuten irgendwie close ist und mit denen irgendwie Kontakt hat, die meisten von uns werden ja irgendwie so ein oder zwei Leute haben, mit denen sie auf einer regelmäßigen Basis Kontakt halten, so jeden Tag eigentlich mal so ein paar Sachen hin und her tickern. Und wenn ihr euch da wohlfühlt, ist es super legitim, auch in diesen Freundschaften einfach mal abends zu fragen, sag mal, wie war denn dein Tag? Und dann hört man sich mal zu und erzählt sich das mal vom Leib. Und ich finde das schön, weil auch wenn es vielleicht einfach sowas ist, heute war so ein schlechter Tag, ey, hör mal zu. Also, und dann bin ich ins Büro gegangen und alles war schlimm. Und die Katja wieder, die war schon wieder so unglaublich anstrengend. Und dann kam auch noch der Hannes um die Ecke, ja, und der hat auch nur Blödsinn erzählt, ja. Und dann war ich kurz auf Twitter und dann habe ich diese alles dicht machen Videos gesehen. Dann bin ich direkt hinten übergefallen. Und
ich auch.
Ja, ich übrigens auch. Und dann kann man sich da mal auskotzen und das kann sehr sehr hilfreich und sehr schön sein, glaube ich. Deswegen vielleicht mein Appell, so, da ist es.
Deine Aufforderung.
Meine Aufforderung, mein Appell. Wenn ihr könnt und wenn ihr euch damit gut fühlt, sucht euch gerne jemanden, mit dem oder der oder anderen Geschlechtern, ihr reden könnt und redet einfach mal darüber, wie euer Tag so war. Das müsst ihr nicht jeden Tag machen, aber wenn ihr das Bedürfnis habt, euch mal darüber auszukotzen, wie euer Tag war, macht es.
Oder so eine Wochenreview.
Oder Wochenreview.
Das eignet sich dafür auch hervorragend.
Allerdings.
Ja, also auch bei anderen Anlässen, zum Beispiel, wenn man zusammen ein Spiel online spielt oder so, sowas dergleichen, ne? Dass man sich einfach nebenbei hinsetzt und bequatscht, wie läuft's. Ja.
Allerdings.
Weil so viel muss man ja meistens gemeinsam sowieso nicht
wichtig,
tun. Allerdings,
ja. Wenn ihr das macht und ihr kotzt euren Freunden eure Dinge vor die Füße, die euch nicht gefallen oder gefallen haben, ist egal was, die haben genauso das Recht dazu, euch zu antworten und euch genauso vollzutexten. Und im besten Fall hält sich auch das die Waage.
Ja.
Kleine Anmerkung
so ist am Rande. Gut. Ja, wunderbar. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit für eine Self-Care-Aufgabe, Felix.
Okay.
Die wir immer sehr spontan vornehmen. Unsere letzte mussten wir ja nicht publizieren, die Ergebnisse davon. Vielleicht machen wir das dieses Mal schon wieder. Jetzt waren wir schon dankbar, diese Folge, und müssen das also nicht mehr als Hausaufgabe nachholen. Ja. Hast du eine Idee, was wir tun könnten? Wie können wir uns denn mal wieder kümmern? Ich würde sagen, wir melden uns mal wieder. Was hältst du denn davon, wenn wir beide solche Sozialkrüppel sind? Fallen dir Menschen ein, bei denen du dich schon zu lange nicht mehr gemeldet hast?
Bestimmt.
Gut, dann nehmen wir mal jeder ein. Fang ganz klein an.
Ja.
Melden uns mal wieder bei einem Menschen, bei dem wir uns viel zu lange nicht gemeldet
haben. Ja, das ist doch gut. Und dann erzählen wir nächstes Mal, wie das so gelaufen ist.
Wie das gelaufen ist. Und dass wir jetzt ein Ehefreund in weniger haben. Nein, Spaß.
Ja, schauen wir mal.
Nein. Ja, ansonsten war es das schon wieder mit unserer Folge. Ja,
vielen Dank.
Wie gesagt, viel Freude dabei, unsere neuen Corporate Designs und Corporate Identity auf Instagram zu bewundern mit den Sachen, die wir erarbeitet haben. Ich freue mich schon. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Eure Männer, die weinen. Ciao, tschüss. Ciao.